Helmut Hochschild und Leon Stäbe.
Hallo und herzlich willkommen zu Schule kann mehr. Da sind wir wieder. Und mein Name ist Leon Stäbe und mir gegenüber sitzt Helmut Hochschild. Hallo Helmut.
Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Und wir sind heute nicht alleine. Wir haben heute einen Gast. Es ist Ellen Trapp. Hallo Ellen.
Hallo Leon, hallo Helmut. Hallo.
Hallo Ellen.
Es gibt so viele Gründe, weshalb du heute bei uns bist. Zunächst einmal bist du Korrespondentin, Studioleiterin im ARD-Studio Rom. Das alleine würde schon reichen. Aber Ellen ist auch unsere Station Voice, also die Stimme unseres Podcasts. In unserem Opening, sie ist die Frau, die ihr zuallererst hört, wenn ihr diesen Podcast hört. Vielleicht mal eine kurze Stimmprobe.
Schule kann mehr.
Das ist Ellen. Und wir drei kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange. Ellen und ich haben zusammen volontiert an der Electronic Media School. Und jetzt sitzen wir hier. Du warst bei Jan Böhmermann auch im Podcast. Und da dachte ich mir, warum nicht bei uns?
Ich freue mich, bei euch zu sein. Ihr seid die schönsten aller Männer.
Gleich glücklicherweise sind wir heute im Radio und nicht im Fernsehen.
In die schönsten in der Podcast-Welt. Ja. Ellen, Schule kann mehr heißt unser Podcast. Und du hast erzählt, dass du von Schule träumst. Wie zeigt sich das?
Also in diesem Jahr habe ich schon einmal das Abitur bestanden in meinen Träumen. Und einmal habe ich in diesem Jahr aber schon den Ort vergessen oder den Saal angesteuert, wo mein mündliches Abitur stattfindet. Das heißt, ich habe also meine mündliche Abiturprüfung nicht absolvieren können, bin also mal wieder durchgefallen. Ja, ich träume total oft von Schule, weil ich keine gute Schülerin war. Das heißt, es kommt immer wieder vor, dass Prüfungssituationen, also Abiturklausuren zu schreiben sind, ich die schreiben muss und ich tatsächlich entweder schon die Frage nicht verstehe oder einfach nicht weiß, was ich darauf antworten soll.
Sind das Albträume?
Albträume, glaube ich, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist halt irgendwie keine besonders schöne Erinnerung an meine Schulzeit, die ich auch nicht als eine schöne Zeit empfinde. Von daher finde ich es einfach lästig, dass ich 25 Jahre nach Ende meiner Schulzeit immer noch von dieser Zeit träume. Das finde ich ein bisschen spooky, um ehrlich zu sein, weil mich das tatsächlich immer noch relativ intensiv beschäftigt. Also regelmäßig, würde ich sagen.
Jetzt würde mich natürlich als Lehrer besonders interessieren. Du hast eben gerade gesagt, du verstehst die Fragen nicht in deinen Träumen. Und das war wohl in der Schule so. Ist das heute noch so? Oder auch vielleicht in den ersten Jahren deiner Korrespondententätigkeit, dass du Fragen nicht verstanden hast?
Also
bist du so blöd, oder?
Nee, also ich meine, diesmal in meinem jetzigen Leben als Journalistin und Korrespondentin stelle ich ja wunderbarerweise die Fragen.
Und deine Witze. Die Leute verstehen deine Fragen dann.
Aber manchmal verstehe ich natürlich die Antworten nicht. Aber das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf, dass wir uns in neue Themenfelder einarbeiten müssen. Manchmal auch in einer Windeseile, wo ich mir wünsche, dass ich gerne noch ein bisschen mehr Zeit hätte zu recherchieren, um es besser zu verstehen. Aber da gibt es eben andere Situationen. Aber tatsächlich passiert es mir heute nicht so häufig, dass ich mich so hilflos fühle in meinem beruflichen Alltag, wie ich mich in meiner Schulsituation gefühlt habe.
Und deswegen war es ja der Hintergrund auch mit meiner Frage. Das war ja schon abzusehen zu sagen, Schule hat dich offensichtlich nicht bestärkt, sondern hat dir eher ein traumatisches Verhältnis verschafft, von dem du heute noch im Maße des Wortes träumst. Aber eine Auswirkung auf deine heutige Tätigkeit hat es eben wenig insofern, als dass du die anderen Menschen nicht verstehst. Will sagen, verdammt und zugenäht, warum hat Schule hier nicht schon viel besser funktioniert und hat die Stärken, die du dann auch gleich nach der Schule entwickelt hast und nicht jetzt erst 25 Jahre danach, schon gestärkt. Also ich will aufzeigen mit dieser Frage, hier gibt es Differenzen, die offensichtlich an einer schlechten Schule und nicht unbedingt an einer schlechten Ellen Trapp gelegen haben.
Also ich glaube, es ist ja tatsächlich wie so oft im Leben sehr vielschichtig. Also ich glaube, ein Teil kommt natürlich auch über das Selbstbewusstsein. Also welches Gefühl geben dir deine Eltern mit? Wer bist du? Bist du jetzt irgendwie King Koks und rennst in die Schule und denkst, ihr könnt mir alle nichts mehr? Oder denkst du, ich weiß auch nicht und vielleicht bin ich doch nicht so gut und bin eher so die kleine Maus, die erstmal zurückhaltend ist. Und das Zweite ist dann natürlich, welche Lehrer begegnen einem? Und ich erinnere mich, also das ist sozusagen eine ganz zentrale Person in meinem schulischen Leben, Bio-Leistungskurs an meinem Gymnasium, Und eine der ersten Stunden, der BioLK-Lehrer zählt durch die Reihe, sagt, okay, ihr seid 14 Leute im Kurs, Jahrgangsstufe 11. Und ich schwöre euch, maximal 7 von euch bestehen bei mir Abitur. Und ich kann euch sagen, ich gehörte natürlich nicht zu diesen 7, weil ich dann irgendwann nach der 11 gesagt habe, das tue ich mir nicht an. Also diese Demütigung, der bin ich, glaube ich, nicht gewachsen. Und ich wechsle dann die Schule. Und ich kenne eben ganz viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler, die entweder durchgehalten haben oder beim 20-jährigen Abi-Treffen, als uns dieser Lehrer in der Schule begegnet ist. Und das hat sozusagen die Dimension, die Macht eines solchen Lehrers ausgemacht hat. Mir wurde total schwummerig. Also ich habe so kaltschweißige Hände bekommen. Viele von Ihnen, von euch oder auch ihr beide kennt es vielleicht, wo du dann selber denkst, habe ich irgendwie Kreislaufprobleme? Was ist denn jetzt los? Warum werden meine Hände irgendwie ganz komisch? So, und wir gehen aus diesem der sang im Chor mit und wir kommen aus diesem Saal raus und ich bin halt super aggro geworden und dachte, bei mir kochte alles hoch und dann kamen eben just die Mitschülerinnen, die auch bei mir im BioL-Kurs saßen, die kamen halt zu mir und haben dann gesagt, ich habe genau gesehen, wie du reagiert hast und soll ich dir mal erzählen, wie das nach der Schule bei mir war. Ich habe nicht studieren wollen, weil ich das Gefühl habe, der Typ hat mir das Gefühl gegeben, ich bin zu blöd, bis 3 zu zählen und habe dann eine Ausbildung gemacht und habe dann irgendwie Leute betreut im Verkauf, im Vertrieb. Man hatte Umgang mit Menschen, die alle studiert haben und es hat Monate, gar Jahre gebraucht, bis ich dann gedacht habe, entschuldige mal, die kochen ja auch nur mit Wasser, ich kann doch auch studieren, so blöd bin ich doch gar nicht. Und ich finde, das sind so Faktoren, welches Selbstbewusstsein bringst du als Schüler mit, was geben dir deine Eltern mit, welche Lehrer hast du und wenn dann die Konstellation gut ist, glaube ich, kann Schule viel Gutes tun. Bei mir hat Schule eben viel Blödes.
Aber es hätte ja mehrere Möglichkeiten gegeben, damit umzugehen, unterschiedlich umzugehen. Du hättest es ja einfach abhaken, vergessen können. Aber dass das jetzt sozusagen wiederkehrt, subtil, in Träumen, das finde ich bemerkenswert.
Ja, aber ich glaube, dazu gehört natürlich auch ein ganzes Stück Selbstreflexion, die mich dazu bringt zu sagen, ich war natürlich keine besonders gute Schülerin. Mir hat Schule einfach auch keinen Spaß gemacht. Ich hatte eben keinen Bock, Seite 55 bis Seite 99 zu lesen und in der nächsten Gehschirrstunde zu sagen, was auf diesen Schulseiten stand. Ich fand's doof, wenn ich eine Frage gestellt habe und der Lehrer hat gesagt, was gibt's denn da zu verstehen? Ich war auch ein bisschen in meiner Pubertät echt schwierig und anti und gegen. Ich bin in meiner Schule aufgrund des, also es hat mir keinen Spaß gemacht, also bin ich auch zu einer faulen Schülerin mutiert, also die dann gedacht hat, irgendwie 4 gewinnt, da komme ich schon irgendwie durch. Und das, glaube ich, hat sich dann subsumiert zu einem nicht besonders tollen Potpourri an Schulerfahrungen, würde ich jetzt mal sagen.
Ich will mich noch mal kurz festmachen an deinem Begriff, den du vorhin selber erwähnt hast, dein Selbstbewusstsein. Denn eigentlich muss uns doch allen klar sein, Schule ist eigentlich dazu da, um Selbstbewusstsein zu stärken oder Selbstbewusstsein auf eine realistische Ebene zu heben. Wir kennen alle Jugendliche, die da ein bisschen über Selbstbewusstsein, sage ich mal, an der falschen Stelle. Und genau das Gegenteil ist passiert. Und das Ärgerliche ist, dass das, glaube ich, noch heute Alltag ist. Und deswegen sind wir hier mit Schule kann mehr zu sagen, da müssen wir uns jetzt noch mal bewusst machen, was du mit deinem Bild so schön gemacht hast, in welcher Machtposition wir Lehrerinnen und Lehrer stecken und wie oft leider diese Machtposition teilweise bewusst missbraucht wird und teilweise unbewusst. Da müssen wir aufpassen, wir Lehrkräfte, dass wir die Sensibilität der Schülerinnen und Schüler, die uns ja in Massen vor uns sitzen, dass wir die nicht unterschätzen und aufpassen, was wir da sagen. Und das können wir übrigens am besten. Du hast ja schön gesagt, eben dich hat eigentlich nie jemand gefragt und du bist nicht eingebunden, deswegen hat der Schule keinen Spaß gemacht. Deswegen brauchen wir die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern, um zu kapieren, wenn wir über die Grenze hinausgegangen sind. Also ich finde dein Beispiel da klassisch und vor allem finde ich es so toll, dass wir merken, wie lange das bei dir nachhält. Und hier sitzt eine selbstbewusste Korrespondentin und wir als hier hören so eine Geschichten, die dich heute noch betreffen. Mensch, Lehrerinnen und Lehrer, passt auf, dass ihr diesen Mist nicht baut.
Hörst du das häufig, dass Menschen von der Schule träumen?
Also ich selbst.
Ist das ein Einzelfall, Ellen, jetzt? Oder ist das eigentlich ein breites Phänomen?
Interessant ist, wenn ich auch mal die andere Seite beleuchte, ich habe des Öfteren Gespräche mit Lehrkräften geführt, so in Fortbildungssituationen oder so, auch dass wir Lehrer träumen. So am Ende der großen Ferien war übrigens ein typischer Lehrertraum, dass wir in die Schulen kommen und unseren Unterrichtsraum nicht finden, den wir neu zugeordnet bekommen haben. Und ich war nicht der Einzige, der diese Traum hatte, sondern ganz viele, so ähnlich wie du deinen Abi-Raum ja auch nicht erfunden hast. Also da gibt's schon traumatische Dinge, die sich ähneln, die offensichtlich am System hängen, glaube ich, wenn ich das mal so vergleiche, dass wir auf beiden Seiten der Perspektive das haben. Das gibt es. Und zu der Perspektive der Schülerinnen und Schüler, da ist es, als ich in der Ausbildung war, haben wir mal begonnen mit solchen Traumata, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit solchen Dingen. Wann fühltet ihr euch mal von Lehrern klein gemacht? Um uns allen nochmal bewusst zu sein, also den Lehrkräften, die jetzt hier ausgebildet wurden, nochmal bewusst zu machen, Mensch, passt auf, was ihr da mit euren Sätzen, mit euren Mächten, die ihr habt, in der Hand habt.
Hat dir Schule was mitgegeben fürs Leben oder war das wirklich nur eine negative Erfahrung, Ellen? Wenn du zum Beispiel jetzt heute an deinen Job jetzt denkst.
Ist so schade, dass man diese Sicht von Ellen gerade nicht sieht.
Ja, genau so. Oder was würdest du sagen?
Also ich habe ganz tolle Leute kennengelernt. Also ich habe heute noch Freundinnen und Freunde, die mir aus meiner Schulzeit, die mit mir sozusagen bis heute durch mein Leben spazieren. Liebe Grüße an all jene, die sich jetzt angesprochen fühlen.
Da muss ich gleich kurz reingrätschen. Das ist das, was wir auch immer wieder thematisieren, wie wichtig Schule als soziales Umfeld ist innerhalb der Schülerschaft.
Ich habe ganz früh angefangen, weil ich kein Taschengeld bekommen habe, in der Pause beim Hausmeister am Kiosk zu verkaufen. Das hat mir
der Geschäftssinn.
Genau, das fand ich super, weil durch den Job kannten mich alle Mitschüler und ich kannte alle und das fand ich auch eine ziemlich coole Nummer.
Gesellschaftsrelevante Tätigkeiten in Schule schaffen.
Mir fällt mir jetzt gerade. Also okay, ich glaube schon, dass ich ich finde Sprachen toll und das hat sich, glaube ich, auch bis heute gehalten. Also ich finde schon, ich bin nicht sprachentalentiert, weiß Gott nicht, aber dass sozusagen die Lust, andere Sprachen nochmal zu lernen oder zumindest irgendwie da reinzuschnuppern, das ist schon was mir auch meine Englischlehrerin Klasse 5 Gymnasium mit auf den Weg gegeben hat. Die mochte ich total gerne.
Jetzt muss man noch kurz sagen, Rheinland-Pfalz, Klasse 5 Gymnasium, in Berlin wäre das ja erst Klasse 7.
Genau. Ich hatte einen super tollen Kunstgrundkurslehrer, den ich ja dann hatte, als ich die Schule in die 12 gewechselt habe. Und da war genau das Gegenteil von dem, vom BOL-Kurs, weil wir hatten nur Kunstgrundkurs und waren auch ungefähr 10, 11, 12 Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, die Hälfte unseres Kunstgrundkurses hat dann entweder Kunst studiert oder Kunst auf Lehramt gemacht oder so wie ich Kunstgeschichte studiert. Also es geht eben genau auch anders. Mhm. Also das war auch toll. Und das, obwohl Herr Eifler, so heißt er, er ist leider schon verstorben, damals zu mir gesagt hat, du hast echt super Ideen, Ellen, aber die Art deiner Umsetzung erinnert an die eines Kindergartenkindes. Also ich würde jetzt mal sagen, er hat, glaube ich, mein wahres Talent als Künstlerin verkannt, aber ich glaube, er hatte recht. Also
super Ideen, das passt zu deinem Job heute.
Kurzum, es gab schon tolle Lehrer, die mich begleitet haben, aber es sind nicht viele.
Dann springen wir mal jetzt in die Zeit heute. Du bist Korrespondentin in Rom. Das war in den vergangenen Wochen echt, echt schwierig, die Zeit. Also wenn wir hier von Lockdown sprechen, glaube ich, wissen die Leute nicht, was ein wirklicher Lockdown ist. Kannst du mal ein bisschen erstmal uns in die Situation bringen, Rom, Corona, Pandemie und alles macht dicht.
Also es hat sich ja sozusagen in drei Stufen aufgebaut, muss man sagen. Es gab zuerst die erste Zona Rossa, 11 Gemeinden Ende Februar im Norden, also in der Lombardei, in der Region rund um Mailand. Dann kamen die zweieinhalb Wochen später, Anfang März, die zweite Stufe und damit wurde der Norden Italiens gelockdownt und 24 Stunden später konnte, glaube ich, die Reißleine ziehen und damit war das ganze Land dann im Lockdown. Was heißt das ganz konkret für deinen Alltag? Alle Geschäfte, nicht systemrelevante Unternehmen müssen schließen. Das Einzige, was du tun darfst, ist, wenn es unbedingt nötig ist. Du kannst arbeiten gehen, du kannst zum Supermarkt gehen, du kannst mit deinem Hund Gassi gehen, du kannst zum Arzt oder in die Apotheke. Aber alles darüber hinaus ist verboten. Kein Spaziergang, der Park war geschlossen, du darfst eigentlich keinen Sport machen. Du darfst dich nicht weiter als 200 Meter von deinem Zuhause aufhalten und wirst kontrolliert, musst dich ausweisen, eine Selbsterklärung immer mit dir führen, die du dann ausfüllst. Und das war der italienische Lockdown für fast 3 Monate.
Wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt?
Also der erste Moment, also praktisch die erste Woche im März, als das ganze Land im Lockdown war, der war wirklich hart, weil wer mich kennt, weiß, ich kann gut zu Hause bleiben. Also ich kann auch gut ein Wochenende alleine zu Hause verbringen, überhaupt kein Problem. Aber wenn mir jemand sagt, du darfst nicht raus, gehe ich in die Rebellion. Und damit hatte ich in der ersten Woche total zu kämpfen. Ich habe dann wirklich irgendwie so einen Blues bekommen und habe gedacht, das packe ich nicht. Also ich kann nicht hier jetzt eingesperrt sein. Und ich muss ja dazu noch sagen, ich hatte den Vorteil, wir hatten wahnsinnig viel zu arbeiten. Das heißt, ich musste immer ins Büro. Das heißt, ich hatte noch die Möglichkeit rauszukommen und habe mir dann immer überlegt, um mich sozusagen selbst runterzuschrauben. Ich habe keine Existenznöte. Ich darf arbeiten. Ich treffe dementsprechend noch im kleinen Rahmen meine Kollegen und habe noch Kontakt zur Außenwelt. Wenn ich mir vorstelle, wie andere Familien, wo Mutter und Vater möglicherweise ihren Job verloren haben, wo die mit 4, 5 Personen auf kleinstem Raum zusammenlebten, ohne Balkon, ohne Terrasse, so wie ich eigentlich echt ein ganz schönes Nest in Rom habe, in dem ich wohne, da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie die das überlebt haben. Und das war sozusagen die erste große Hürde. Und als das dann sozusagen in meinem Gehirn angekommen war, war das wieder okay. Und dann hatten wir zu Ostern hatte ich in meinem naiven, kleinen Optimismusherzen gedacht, jetzt zieht Conte irgendwie die Reißleine in die andere Richtung und sagt, okay, ab demnächst wird das Land wieder geöffnet. Und das hat er damals an Karfreitag nicht getan, hat gesagt, ihr müsst weitere 3 Wochen in den Lockdown. Und das hat dazu geführt, dass, glaube ich, dieses Jahr Ostern das Schlimmste meines Lebens war, weil ich gedacht habe, jeder, der mir irgendwie erzählt, dass er spazieren geht, per WhatsApp mit irgendwelchen Fotos, dem kündige ich die Freundschaft, von dem will ich nichts mehr hören und auch nichts mehr sehen, weil ich sitze hier fest und ich kann nicht raus und bei mir flossen die Tränen, es war gruselig und es brauchte dann wieder 2 Tage, 3 Tage, bis es einfach wieder in meinem Gehirn war, dass es jetzt einfach so ist und dass ich es nicht ändern kann und dass ich jetzt wieder festsitze und weiterarbeite und dann wird es vorbeigehen, weil es gibt wirklich Schlimmeres, ich werde satt, ich habe eine Wohnung, ich kann viel arbeiten. Und so weiter und so fort. Und das wird irgendwann vorbeigehen.
Leon hat nach deinen Gefühlen gefragt. Du hast jetzt sehr persönlich geantwortet. Der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin wird sich vielleicht erinnern, dass wir in der Phase Homeschooling Update ein paar Mal darauf hingewiesen haben, dass es Berichte aus Italien gab, die uns so ein bisschen mal gezeigt haben, wie dramatisch es sein kann. Und die haben ja, glaube ich, auch deine Gefühle beeinflusst, diese Berichte, oder?
Klar, Mann. Irgendwie, selbst als Reporterin bin ich ja nicht davor gefeit, irgendwie mich zu solidarisieren. Denn es ist ja in dieser Corona-Zeit anders gewesen als bei vielen anderen Katastrophen, über die ich berichtet habe. Beim Erdbeben war ich nie selbst betroffen. Ich habe es vielleicht in Rom gespürt, aber wenn ich nach Amatrice gefahren bin und die Leute ihre Häuser verloren haben oder Angehörige verloren haben, dann da ist ja trotzdem immer noch eine journalistische Distanz, weil ich darüber über andere berichte sozusagen. Wenn die Ponte Morandi in Genua einstürzt, wenn die Lawinen Rigopiano runtergeht, das ist alles eine ganz andere Art des Arbeitens gewesen. Und Corona hat für mich sozusagen zum ersten Mal ein Problem dargestellt, von dem ich ja selbst genauso betroffen bin, wie alle anderen Menschen, über die ich berichte. Das heißt, wen auch immer ich gesprochen habe, über wen auch immer ich berichtet habe, mit dem war ich sozusagen, mit dem saß ich ja in einem Corona-Boot sozusagen.
Die gleiche Gefahr gespürt, genau, wie du.
Du hast von Familien gesprochen. Wenn ich das richtig verstehe, sind in Italien die Schulen dann einfach geschlossen worden. Komplett. Und sind im Prinzip, gut, jetzt sind Ferien, aber immer noch geschlossen. Also
genau, die haben die Italiener gehen ja viel früher in die Sommerferien als hier in Deutschland. Also die sind ab Anfang Juni in die Sommerferien bis Anfang September, Mitte September. Und tatsächlich, als wir ganz am Anfang für den Weltspiegel eine Familie mit 3 zauberhaften Töchtern besucht haben, Da sagte Carlotta, die Mittlere, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, manchmal höre ich sowas in den Nachrichten, dass die sagen, wir gehen in diesem Schuljahr gar nicht mehr. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Wir gehen in diesem Schuljahr gar nicht mehr in die Schule. Und dann sehe ich all meine Freundinnen nicht, weil ich wechsle dann die Schule. Und dann sehe ich die nie wieder. Und davor habe ich total Angst, Ellen. Und das konnte ich total, konnte ich natürlich verstehen, weil es am Anfang eines Lockdowns war, wo wir alle ja gar noch nicht begriffen haben, was das eigentlich für eine Konsequenz hat und wie das alles weitergehen wird. Und die Familie, auch die waren irgendwie insofern privilegiert, als dass die zumindest, was Laptops und iPads und so angeht, eigentlich gut ausgestattet waren. Das heißt, die haben sich selber in der Familie einen Stundenplan gebastelt, wer wann iPad oder Laptop Zugang hat, wann englische Serien oder internationale Serien geguckt werden, damit sozusagen die Sprachkompetenz gefördert wird, wann Sport gemacht wird auf der Gemeinschaftsterrasse oben auf dem Dach und so weiter und so fort. Also das war ein sehr intensiver Kontakt und in meinem direkten Umfeld eine meiner Kolleginnen, die hat deren Sohn ist sozusagen in den Winterferien, als sie zum Arbeiten nach Griechenland musste, zu der Oma in die Abruzzen gefahren. Und bevor sie irgendwie, also es ist eine Verkettung von Umständen, die heute echt absurd klingt und wie ein schlechter Film. Also sie hat ihren Laptop in die Reparatur gebracht, weil der irgendeine Kleinigkeit, da war kaputt. Und hat gesagt, okay, den bringe ich mal schnell weg, zick, zack, dann fährt sie nach Griechenland, kommt zurück. Ihr Sohn bei der Oma in den Bergen geparkt und dann von heute auf morgen Lockdown, also Computer nicht da, Sohn bei der Oma hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, sie in Rom, eher ohne alles ausgestattet und die deutsche Schule sagt so, wir fangen übermorgen an mit Homeschooling, also es geht alles über irgendwelche Zoom oder andere Kommunikations-Apps und Mutter und Sohn reden miteinander und fragen sich, wie soll denn das jetzt funktionieren? Weil sie natürlich ihn auch nicht abholen durfte, weil das war eine andere Region. Der durfte
die durfte nicht ihren Sohn abholen?
Ich würde jetzt mal schätzen, ich kann es jetzt nicht mehr genau auf den Tag genau beziffern, aber es hat 6 Wochen gedauert, bis sie sozusagen über die Landesgrenze oder Regionsgrenze hinweg reisen durfte.
Das war wirklich ein Lockdown.
Und das war
nicht
ein Lockdown. Und dann hat sie irgendwann einen neuen Laptop bestellt und dann hat sie gedacht, okay, für die ganzen Arbeitsblätter und das ganze Gedöns braucht sie ja auch noch einen Drucker, also sie hat sozusagen das perfekte Homeoffice bestellt und ihm in die Abruzzen geschickt, was funktioniert hat. Aber wir haben uns dann damals im Büro überlegt, was, wenn das bei einer Familie in Bergamo passiert wäre oder bei einer Familie in Codogno oder in wo, also in den super Hotspots, wo ja vielleicht genauso gehomeschoolt wurde. Da ist aber kein Online-Lieferservice möglich. Das heißt, da bist du dann als Mutter oder Kind einfach blank.
Also wer das hier in Deutschland als dramatisch gesehen hat, wird nach dieser dramatischen Geschichte das etwas relativieren können. Ich will mal ganz kurz nochmal den Scheinwerfer auf das richten, was du am Anfang eben gerade gesagt hast, nämlich die Einschätzung des Mädchens. Das Mädchen hat sich nicht gesorgt um das Verpassen von inhaltlichen Dingen, sondern hat sich darum gesorgt, dass ihre sozialen Netzwerke in der Schule kaputt gehen. Auch das haben wir hier häufiger thematisiert. Und das lassen wir Lehrer oftmals vermissen, dass wir sagen, das ist auch wichtig oder vielleicht sogar besonders wichtig.
Ja, ich glaube, den drei Mädels war das tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und wenn ich sozusagen darüber hinaus ja mit vielen anderen Eltern oder den Kindern von Freunden gesprochen habe, dann ist das, was sie wirklich vermisst haben. Also tatsächlich weder die binomische Formel noch das Periodensystem der Elemente, sondern einfach irgendwie mit Helmut und Leon auf dem Pausenhof stehen und irgendwie dummes Zeug quatschen und einfach sich austauschen, was gerade in ist.
Kolleginnen und Kollegen, mit dem Pfund müssen wir wuchern, viel häufiger, als wir das tun.
Ellen, ich glaube, du wärst eine gute Lehrerin geworden.
Ich glaube nicht.
Ich glaube schon.
Ich glaube überhaupt nicht, weil ich glaube, ich wäre nicht objektiv. Ich glaube, ich wäre ein garstiges Luder.
Aber ich muss das auch sofort so sehen wie du, Leon. Wenn wir beide uns unterhalten über die Planung deiner Berichte, deiner Filme, deiner Beiträge, dann ist das oftmals ähnlich mit dem, wie Unterricht geplant wird. Da gibt's einen roten Faden, da gibt's ein klares Ziel und so weiter und so weiter. Also Journalismus und Lehrertätigkeit hat eine Menge miteinander zu tun. Deswegen glaube ich auch, Leon, wie du, sie würde eine gute Lehrerin sein.
Nein, weil du bist einfach eine grandiose Erzählerin. Und ich glaube, das gehört einfach dazu, zum Beispiel in der Schulklasse, gut zu erzählen. Meinst du nicht?
Doch, ich glaube schon, dass es dazugehört. Ich glaube schon, so wie ich hoffe, meine in Berichte so zu erzählen zu können, dass der Zuschauer dranbleibt und Lust hat, den Beitrag anzuschauen. So ist es sozusagen natürlich eigentlich die Kernkompetenz einer Lehrerin oder eines Lehrers, den Unterricht so aufzubereiten, dass die Schülerinnen und Schüler dranbleiben. Ich erinnere mich an eine Situation. Der Sohn eines Kollegen ist Schüler gewesen, einer Freundin von mir an der deutschen Schule. Und Betty unterrichtete Mathe. Und der Sohn, die haben halt irgendwie, keine Ahnung, was unterrichtet. Und auf einmal kommt das Gewitter, zieht an in Rom auf. Und Betty unterbricht den Unterricht, also das normale Programm sozusagen, nicht für Werbung, sondern für was ist das Gewitter und wie berechne ich eigentlich, wie weit das Gewitter weg ist. Und ich erinnere mich, dass der Papa des Sohns am nächsten Tag ins Büro kam und sich dann irgendwie herausgestellt hat, dass eben praktisch ich die Lehrerin kenne. Und er eben erzählt hat, wie begeistert der Sohn davon war, dass auf einmal zickzack von jetzt auf gleich das Programm geändert wurde und er was völlig Alltagsrelevantes gelernt hat. Nämlich, da donnert's und da blitzt es und irgendwie hängt es miteinander zusammen. Und wenn ich irgendwie noch bis 3 zähle oder wie weit auch immer und das berechne, weiß ich, wie weit das Gewitter weg ist und wie nah es schon bei mir ist. Und das hat den so geflasht, das fand er so toll und es hat ihn sozusagen zum neuen Vorsitzenden des Betty Venti Fanclubs gemacht. Und da dachte ich mir, das finde ich toll, dass Schule so funktionieren kann und dass nicht jemand, wie ich es in Erinnerung habe, mit einem großen Ordner in die Klasse kommt und ich praktisch entweder 45 Minuten oder 90 Minuten nichts anderes von diesem Lehrer sehe oder zumindest in 95% der Zeit als seinen Rücken, weil er eben permanent irgendein Blödsinn, also nicht Blödsinn, aber Zeugs an die Tafel schreibt, aber ihn völlig kalt lässt, ob wir dabei pennen, ob wir uns Briefe schreiben, ob wir quatschen oder ob wir im 5-Minuten-Takt aufs Klo gehen. Und
da muss der Lehrerausbilder sofort zwischenfunken, bevor wir dann vielleicht auch mit Ellen zusammen nochmal in die Schule wieder gehen, in ihren neueren Zeiten. Aber zwei Dinge hast du jetzt eben angesprochen. Also das Letzte, liebe Lehramtsanwärterin, liebe Lehramtsanwärter, wenn ihr uns hört, schmeißt teilweise eure Planung über den Haufen, wenn es solche Anlässe gibt, wie Ellen sie gerade mit dem Gewitter beschrieben hat. Also ganz toll. Ich habe immer gesagt, mich haben manchmal Lehramtsanwärter gefragt, wie kann ich eigentlich eine 1 bekommen? Ich sage, naja, vielleicht am besten so, dass ihr eine Planung macht und dann plötzlich die Planung über den Haufen schmeißt und spontan die Stunde macht, die du gerade beschrieben hast. Das ist das eine. Das andere, Leon, du hattest oft die Tatsache abgehoben, dass Ellen so eine tolle Erzählerin ist. Das sehe ich genauso. Ich höre ja auch sehr gerne zu. Ich sehe ihre Berichte unheimlich gern. Aber birgt die Gefahr, und ich weiß, ich bin auch ein Quatschkopf gewesen, birgt die Gefahr, dass man zu viel erzählt und die Kinder und Jugendlichen nicht dazu bringt, sie sich auch austauschen zu lassen und auch selber zu erzählen. Also so toll, wie das ist, erzählen zu können und zum Initiieren, ist das auch eine tolle Geschichte, so wie du es gerade gesagt hast. Aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Eigentlich sollen die anderen mehr reden als wir Lehrer.
Na, die Lehrer müssen natürlich einpacken. Sie müssen neugierig machen.
Das macht sie.
Und das schafft sie auf jeden Fall. Jetzt warst du ja, Ellen, auch mit ein paar Filmen von dir in der Schule selbst. Wie war das? Oder erstmal mit welchem Film? Vielleicht klären wir das erstmal.
Also, ich glaube, einmal bin ich auf jeden Fall mit Tod vor Lampedusa, Europas Sündenfall, in einem Gymnasium gewesen und habe mit der Oberstufe eines Berliner Gymnasiums über diesen Film gesprochen. Und das zweite Mal war es über die humanitären Korridore, also das heißt, die italienische Kirche organisiert humanitäre Korridore, also sucht besonders schutzbedürftige Flüchtlinge im Libanon und in Äthiopien aus und fliegt sie ganz legal nach Italien und gibt ihnen Wohnungen, Sprachkurse. Sie haben ganz schnell die Möglichkeit zu arbeiten. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein All-Inclusive-Paket. Und die katholische Kirche, das ist im speziellen Sant'Egidio, die erhoffen sich davon, diese Flüchtlinge ganz schnell, also nicht nur medizinisch zu versorgen, wenn sie eben medizinische Probleme haben, sondern eben auf der anderen Seite auch ganz schnell zu integrieren, dass sie sozusagen Fuß fassen und in der italienischen Gesellschaft ankommen. Und diesen humanitären Korridor haben eben andere europäische Länder auch übernommen. Und darüber haben wir sozusagen eine 45-Minuten-Doku gemacht, damals für die ARD, und waren im Libanon und in Äthiopien und haben die Familien dann bis nach Italien besucht. Und damit war ich sozusagen an meiner
alten Schule.
In der Eifel, genau.
Doch, ja. Von der du träumst heute
von
noch.
Von der ich heute träume.
Und wie genau. War das? Erzähl mal. Du kommst dann in die Klasse rein, wo du selbst dann saßt mal als kleine Ellen. Oder sah das schon ganz anders aus?
Nee, es sah schon ganz anders aus, weil die Schule ist wirklich aus allen Nähten geplatzt und die haben total angebaut, also es ist viel, viel größer. Ich habe meinen alten Rallye-Lehrer, also auch Herrn Heinrichs, einen sehr guten Lehrer, wieder getroffen. Das war ganz schön. Habe alte Schüler, Kolleginnen, Kollegen getroffen, die jetzt an der Schule unterrichten, was ich mir hätte gar nicht vorstellen können. Also was ganz, ganz komisches Gefühl war. Und dann gab es so ein bisschen, die Schüler hatten den Film schon im Unterricht vorher gesehen. Also wir mussten ihn nicht nochmal zusammen anschauen. Und haben dann angefangen, über diesen Film zu reden. Und dann platzte das Konzept aber auch eben genau wie die Schule aus allen Nähten. Und die Schüler, das ist ja dann immer so, von, weiß ich nicht, 70 Schülern sind am Ende 10 super interessiert, die anderen pennen so ein bisschen vor sich hin. Und die haben halt dann alles wissen wollen. Also arbeiten oder berichten über Mafia, wie ist Italien, katholische Kirche, Vatikan, der Papst, Flüchtlinge, Migration, wie arbeitet man überhaupt, wie wirst du ein Thema los, wie produziert man, was ist das Leben einer Korrespondentin?
Wie gehst du mit deinen Gefühlen um?
Wie gehst du mit deinen Gefühlen, wie belastet es dich und so weiter und so fort.
Wie war das für dich, da so aufzutreten und die Fragen zu beantworten?
Es war für mich eigentlich total zauberhaft, weil ich weiß nicht, ob du es genauso siehst. Ich finde, wir haben den schönsten Beruf auf Erden. Also ich schätze meine derzeitige Korrespondententätigkeit so wahnsinnig, weil ich finde, diese Arbeit gibt mir so viel Freiheit, über Themen zu berichten, dass ich mein Glück eigentlich kaum fassen kann. Und anderen jüngeren Menschen zu erzählen, das ist definitiv ein Beruf, den man auch ausüben kann, also für den ihr euch auch entscheiden könnt, weil ich das Gefühl habe, dass bei vielen jungen Menschen da so eine ganz andere Denke im Moment ist, wie ich an die Berufs- oder die Studienauswahl rangehe. Duales Studium ist super, aber der Aspekt, verdiene ich da Geld oder ist es safe oder so, das spielt ja schon heute auch eine Rolle, das merke ich sozusagen ganz oft in Gesprächen. Und das ist ja in unserem Job vielleicht für eine ganze Zeit lang eben gar nicht so, dass du denkst, je nachdem auf welches Genre du dich konzentrierst, ist es tatsächlich ja auch in weiten Teilen prekär. Also wenn du dich für lange Dokumentationen oder Reportagen als freie Autorin konzentrierst, dann ist das schon ein ziemlich mühsames Geschäft. Und nicht jeder ist Günther Jauch oder Maybrit Illner. Und
hoffentlich ist jetzt nicht jemand abgeworben worden aus dem Lehrkräfteberuf in den Journalismus. Aufpassen bitte.
Aber wie wichtig wäre es eigentlich, dass Leute aus der Praxis tatsächlich immer häufiger auch in Schule auftauchen. Also ich meine, das ist ja so ein Beispiel. Man kann ja Ellen auch da direkt fragen, was sind gute Seiten an dem Job, was sind schlechte Seiten? Also ich glaube auch, dass wir einen ganz, ganz tollen Job haben. Es gibt natürlich auch negative Seiten, also so Job-Life-Balance. Ellen, könnten wir, ja. Machen wir eine extra Podcast-Folge dazu.
Genau. Machen wir. Genau, das ist das andere, die andere Seite der Medaille.
Bevor du reingehst in den zweiten Teil der Antwort, natürlich, also wenn ich Ellen zuhöre, denke ich, ja, so muss es sein. Wenn du über deine Filme in den Klassen gesprochen hast, das sind wir hier in jedem zweiten Podcast dabei zu sagen, vernetzen wir doch die Schule mit Realität. Und jetzt zu deinen Erfahrungen, Ellen.
Ja, also ein Beispiel fällt mir ein, das bricht mir manchmal das Herz, auch in meinem direkten Umfeld. Ich überspitze jetzt, verwöhnte, junge Heranwachsende, die ich über Migranten oder über diese Flüchtlinge, die da nach Europa drängen, reden höre, dass ich mir denke, wie kommst du denn auf so eine tendenziell wirklich AfD-Sprech? Du bist 18, hast gerade Abitur gemacht, du warst ein Jahr in den USA, du lernst, du hast ein Chinesisch, hast Chinesisch an der Schule gemacht, du hast einen Austausch zweimal mit China gemacht, du willst permanent in Urlaub fahren, du wirst verwöhnt von deiner Mutter, du hast alles, was du brauchst, ein sicheres Leben, du hast Freunde, wenn du das Auto deiner Mutter brauchst, du kriegst alles, so. Und du erdreistest dich in deinem güldenden Wohlstandskäfig über Menschen zu berichten, die vor Krieg, vor Terror, vor Hunger fliehen, ihr Leben riskieren. Und auf die Frage, hast du eigentlich mit irgendeinem von diesen Menschen schon mal gesprochen? Weil zum Beispiel im Bonhoeffer Nervenklinikum Flüchtlingsheim ist bei dir um die Ecke, könntest du mal hingehen, könntest sagen, kann ich euch helfen? Vielleicht, wenn ihr ein bisschen Freizeit habt, mal ein bisschen Deutschkurs mit den Menschen.
Vielleicht ist Schule zu sehr ein Close Shop. Sozusagen, ich krieg gar nichts mit, ich lebe in meiner Blase.
Aber dann ist es noch schlimmer. Also das finde ich dann, und dann würde ich halt sagen, dann muss ich sagen, hat Schule Thema verfehlt. Also dann wirklich sechs Sätzen. Und dann führe ich das
Schule Sitzen könnte mehr. Und auch an der Stelle. Also ihr seid genau auf dem Trip, wo es hingehen muss. Wo es ja auch einige Schulen übrigens gemacht haben. Gerade in der Zeit, als wir die vielen Zuwanderungen hier hatten, die ja teilweise dann auch in die Klassen gekommen sind. Da hat es schon auch Schulen und Klassen gegeben, die so ähnlich reagiert haben, wie du es dir wünschst, Ellen. Aber leider viel zu wenig.
Genau. Die Schule, an dem Berliner Gymnasium, an dem ich eben mit dem einen Film war, die haben auch gesammelt anschließend, weil wir damals eritreische Flüchtlinge begleitet haben auf dem Weg nach Deutschland. Und
da war auch ein Geflüchteter mit dabei, oder?
Genau. Und dann haben die gesagt, jeder Schüler, also die kamen dann wirklich auf mich zu und der eine hat 2 Euro gegeben, der andere 3, der dritte kam mit 1 Euro um die Ecke und hat dann gesagt, komm, wenn wir sammeln, dann könntest du es doch irgendwie weitergeben. Und das habe ich natürlich getan und das fand ich wahnsinnig herzerwärmend wiederum, wo ich eben dann denke, in dem Moment, wo Schule solche wichtigen gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlich relevanten Themen wie die Migration, die unsere Generation, glaube ich, beeinflusst wie keine andere, wenn die außen vor gelassen wird und in der Schule nur über Migration gesprochen wird, aber nie mit Migranten gesprochen wird, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die Angst oder das Fremdeln vor fremden Kulturen, vor diesen Menschen, die da kommen, immer weiter zunimmt. Und da sehe ich natürlich nicht nur eine politische Verantwortung in der Art und Weise, wie wir mit diesen Menschen umgehen, sondern auch eine Verantwortung bei der Schule, wie sie sozusagen solche Themen aufarbeitet, all das. Also da finde ich, könnte, glaube ich, deutlich mehr kommen.
Jetzt übernehme ich mal die Rolle, die du sonst häufig übernimmst, Leon, so die Rolle des Skeptikers oder der Lehrkraft, die dir jetzt zugehört hat. Ja, aber ich habe so viel Stoff zu schaffen in der Schule. Wann soll ich denn das machen, wenn ich mir die Flüchtlinge alle reinhole? Aber genau das ist der Punkt.
Hier also kommt an den Zitronensäurezyklus, sorry. Ich hatte echt Bio-Elkos. Ich weiß nicht.
Ja. Wobei man ja, da könnte man ja, wenn man sich jetzt eben die Rahmenlehrpläne anguckt, jetzt kommt leider der kleine Knick, der da wegführt von deinen tollen Geschichten, aber der nochmal ganz klar macht, wenn man sich mal anschaut, wie die Rahmenlehrpläne formuliert sind, da stehen Kompetenzen drin, die genau an der Stelle übrigens andocken, dass man sagt, hier nicht auf der theoretischen Ebene, sondern hier müssen wir mit den Problemlagen der Aktualität verbinden und das machst du. Man hat jetzt vielleicht die Schwierigkeit, den Chemieunterricht an dem festzumachen, was du da sagst, aber es gibt so viele soziale, menschliche, wirtschaftliche, bis hin zu mathematisch-physikalischen Themen, die man an der Thematik festmachen kann, also an der Thematik, dass der Flüchtling in seinem Schlauchboot gesessen hat und Wasser trinken wollte, was er nicht mehr hatte. Er hat geguckt, ob er das Salzwasser trinkt. Mal eine ganz banale, dämliche Vergleich. Und wir sagen, hey, wenn der Salzwasser getrunken hätte, dann wäre er gestorben. Also da ist so viel machbar. Also die Begegnung von Mensch zu Mensch statt von Mensch zu Buch. Ich weiß, man kann nicht alles darüber machen, aber man kann Wichtiges initiieren, damit dann das Lesen im Buch zum Beispiel danach dann wieder viel bessere Andockmöglichkeiten auch im Hirn hat und an der Gefühlswelt übrigens. Und durch deine Erzählung machst du ja die Gefühlswelt auf. Das ist ja das, was du sagst, Leon. Du erzählst die Geschichten so, dass sie ins Herz gehen. Aber auch das muss Unterricht bringen eben.
Ich war in Kalabrien fürs Europamagazin und wir haben eine Geschichte gemacht über drei junge Menschen, die sich dafür entschieden haben, Seide zu produzieren.
Biologieunterricht pur.
Ich wusste rudimentär, wie das alles abläuft mit der Seidenraupe und Schlüpfen und Kokon und Maulbeeren. Würde ich sagen, also fand in meinem Gehirn schon mal gar nicht mehr statt. Und zu sehen, wie der Maulbeerbaum im Garten steht, wie wir diese Blätter nehmen, wie wir sie in diesen Raum bringen, klein hacken und diesen Raupen geben, die da in unterschiedlichen Lebensstationen in den 30 Tagen, die sie da fressen, dass die Schwarte kracht, liegen, wie sie sich dann in diesen Kokon schnupseln, wie sie dann ein bisschen krass, aber in heißes Wasser geworfen wurden und wie die dann mit so einem alten, ich weiß gar nicht, mit so einem alten Hexenbesen, weißt du, so ein Reisebesen, ich weiß gar nicht mehr, in Rom kehren die damit auch noch die Straßen, ich weiß gar nicht, wie der auf Hochdeutsch heißt.
Hexenbesen, aber, ja, war schon gut im Begriff.
Aber dann hat die sozusagen in dieses Wasser auf diese Kokons geschlagen und daran zogen sich dann diese Seidenfäden hoch und die konnte sie dann auf so ein Gestell wickeln und da dachte ich mir so, ich werde wahnsinnig, das ist, da tut sich ja sozusagen eine ganze Welt auf. Und sie hat dann auch gesagt, ja, vor Corona kamen dann auch Schulklassen zu uns und die haben das dann auch sehen wollen und die Raupe und die Seide und der Webstuhl und was das für eine Arbeit ist und Naturfarben mit Kamilleblüten aufkochen,
bla, bla, bla. Und Leon stellt den Link zu dem Beitrag in die Shownews, nehme ich an?
In die Shownotes, genau. Also du hättest das ja gerne auch wahrscheinlich dann beim Biolehrer gehabt, der dich dann aber stattdessen eher demotiviert hat.
Leider ja. Also ich glaube, ich habe eben wahrscheinlich, hat auch unsere Heimat, also ich bin ja Rheinland-Pfälzerin, komme vom Maifeld, Eifel, die Gegend Koblenz, Mayenburg, Els, kennen viele Nürburgring. Und ich glaube, da bietet die Heimat an sich so viel, was man sozusagen zum Stoff für die Schule nehmen kann. Also ich komme aus der Vulkaneifel, wo sich so viel daran erklären lässt. Und entweder ich habe all die Schulstunden, war ich krank, oder ich habe sie komplett verpennt, oder sie sind aus meinem Gehirn eliminiert. Jedenfalls erinnere ich mich nicht wirklich, außer der Besuch des Schieferbergwerks in Nettesüersch, das schon stillgelegt war, dass wir irgendwie mal tatsächlich 100% unserer Heimat für den Unterricht genutzt haben.
Rausgehen aus der Schule, verbindet die Schule mit eurem Umfeld. Ellen, toll.
Und trotzdem muss man sagen, trotz dieser Erfahrungen, die jetzt nicht besonders positiv sind, was die Schule anbelangt, ist aus Ellen wirklich was geworden. Das kann man ja auch sagen.
Groß und stark ist sie geworden.
Groß und stark.
Ja, und das zeigt vielleicht, dass wir an manchen Stellen einfach Schule zu ernst nehmen. Es ist eben nicht so, bei Ellen von einem Negativbeispiel ausgehend, dass die Schule ihr Leben jetzt so negativ geprägt hat, sondern danach fängt es erst richtig an. Das heißt,
dann also, könnte man ja auch sagen, ist ja eh wurscht. Dann ist ja eh wurscht,
was Schule macht. Das wäre die übertriebene Variante, aber ich will ja nur, statt zu sagen, es ist ja eh wurscht, sage ich, nehmt die Schule vielleicht nicht ganz so wichtig. Drückt eure Kinder nicht zu stark, damit sie nicht aus dem System völlig rausfallen, weil wir sehen ja an Ellen, das richtige Leben kommt danach. Ja, und für die Lehrkräfte wäre es ja schön zu sagen, verbindet das richtige Leben danach jetzt mit der Schule davor.
Ja, aber ich weiß nicht, wie ihr euer Abi empfunden habt. Als ich Abitur gemacht habe, habe ich gedacht, ich wäre halt echt die Königin der Nacht, weil ich hätte halt mördermäßig was gerockt. Und dann betrete ich die Uni in Bonn und denke mir, rechts und links,
Tausende. Zurück auf los.
Genau.
Zurück auf los.
Und das hat mir ja dann gezeigt, das, was von dem ich dachte, das ist was Wahnsinniges, eine Monster-Etappe in meinem Leben, haben all die Tausenden, die nur an dieser Uni sind und an vielen anderen Unis in der Welt auch geschafft. Also es ist halt ein Schulabschluss, ein wichtiger Schritt in meinem Leben, aber es ist, glaube ich, das Leben geht irgendwie immer weiter und es kommt irgendwie immer wieder ein neues Kapitel und als solche sollten wir das Leben auch begreifen. Also es ist ein Abschnitt und dann kommt der nächste und es ist nicht irgendwie, weiß ich nicht, das Größte auf dem Planeten.
Und dazu passt nochmal, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wir denken viel zu viel über den Abschluss nach. Und Ellen hat uns gerade nochmal klar gemacht, wie wichtig der Übergang von Schule ist. Umgekehrt habe ich gerade ganz frisch eine Geschichte von einer Medizinstudentin in Halle mitbekommen, die erste Klausur neben anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen in den Sand gesetzt hat. Und der Prof, das Erste, was er sagt, Leute, das Lernen, was ihr in der Schule gelernt, vergesst ihr jetzt mal. Nicht alleine zu Hause sitzen am Buch und euch den Stoff ins Gehirn prügeln, sondern redet miteinander, geht in Tutorien. Also das, was wir uns hier, weil Schule kann mehr immer wünschen, wie auch Schule stattfinden soll, muss der Prof erstmal den Abiturientinnen austreiben und muss sagen, ihr müsst hier kommunikativ lernen. Also hier an dem Übergang kann man so viele schöne Dinge reflektieren, dass man jetzt mal sagt, Leute, denken wir vielleicht auch Schule neu, damit die Übergänge nicht mit Missverständnissen ausgestattet werden, sondern gut begleitet werden.
Ellen, vielen Dank, dass du in unserem Podcast warst.
Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Ja, ich denke, wir haben so viel gelernt, wie Schule eigentlich sein könnte. Ich hoffe, ihr habt das auch rausgehört.
Ellen Trapp war das, Studioleiterin im ARD-Studio Rom. Das war diese Folge von Schule kann mehr. Diesen Podcast gibt es über alle Plattformen, Apple, Spotify, über die Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, dann gerne per Mail an info@schule-kann-mehr.de. Nächsten Dienstag hören wir uns dann wieder. Und bis dahin sagt Leon Stäbe tschüss und tschüss Helmut.
Ja, tschüss liebe Zuhörerinnen und Hörer und tschüss, Ellen. Schönen Dank.
Tschüss an alle. Roman Meer. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe.